I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eine neue Folge Alles gesehen. Diesmal mit der Realverfilmung von Disneys Ariel, die Meerjungfrau. Außerdem haben wir dabei Renfield, das ist Nicolas Cage als Graf Dracula. Es gibt die Fantasy-Verfilmung Der Greif von Wolfgang Holbein als Amazon Prime-Serie. Und wir sprechen noch über Und dann kam Dad. Hauptrolle spielt Robert De Niro, vielleicht die schlechteste Rolle, die er je gespielt hat. Darüber rede ich jetzt mit dem lieben Ludwig. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Hast du Bock drauf?
Ich habe sehr Bock drauf.
Dann legen wir gleich mal los.
Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
So, wir müssen jetzt gleich mal zum Einstieg checken, wie gut du tanzen kannst. Bei drei, eins, zwei, drei.
Unter dem Meer, unter dem Meer.
Das sieht gut aus.
Bist du zufrieden?
Ohne das Wasser besser und nasser, als es hier wäre.
Du weißt, wie man die Hüften bewegt. Das gefällt mir.
Danke.
Ariel, die Meerjungfrau, dieser Song übrigens.
Richtiges Urlaubsgefühl, ne?
Dieser Song hat den Oscar gewonnen als bester Filmsong damals. Das
Stark.
Ist ein Oscar-prämierter Song. Ja, finde ich auch. Kindheitserinnerungen. Es gibt eine Neuverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau, eine Realverfilmung von Disney. Und mein Gott, was gab es da jetzt eine Kontroverse über diesen Film, noch bevor ihn irgendjemand gesehen hat. Denn für viele Menschen ist Ariel, die Meerjungfrau, eine weiße Meerjungfrau mit roten Haaren. Der Regisseur dieses Films hat sich entschlossen, eine schwarze Darstellerin für die Hauptrolle zu besetzen, Halle Bailey. Meiner Meinung nach zu Recht, weil sie das so gut gemacht hat. Also ich habe den Film sehen können, sie singt diese Songs von Ariel auf eine unvergleichliche Art und Weise. Ich finde sie wirklich perfekt besetzt. Aber man muss sagen, sehr viele Menschen waren sehr, sehr sauer, weil Ariel ist doch weiß und wie kann man denn jetzt eine schwarze Darstellerin, das geht doch überhaupt nicht, ihr ruiniert mir meine Kindheit. Also da war im Spektrum zwischen, ich finde, einem berechtigten, oh, ich habe mir das anders vorgestellt, bis hin zu krassem Rassismus war da alles vorhanden. Aber gleichzeitig, Ludwig, und da kannst du ja auch noch was dazu sagen, haben ganz viele Menschen auch super positiv darauf reagiert.
Ja, genau. Ich habe die Kontroverse natürlich auch mitbekommen, aber mein erster Bezugspunkt oder das erste Mal, wo ich das Ganze gesehen habe oder mitbekommen habe, war auch im Internet, auf den sozialen Netzwerken. Aber ich habe es in einem sehr positiven Licht mitbekommen, weil da ja viele Videos gepostet wurden von Familien mit Kindern, die selbst schwarz sind. Und die haben dann zum Beispiel den Trailer gesehen, weil er ihnen von den Eltern gezeigt wurde und haben sich wahnsinnig darüber gefreut, dass sie da repräsentiert werden mit ihrer Hautfarbe und haben sich über diese Diversität gefreut. Das heißt, bei mir hat das Ganze eigentlich eher angefangen damit, dass ich dachte, ach schön, ein positives Zeichen und es also positiv mitbekommen habe.
Ja, und ich glaube, das ist da ja auch, ne, wir sind in so einer Diskussion, wo es schwer darum geht, was richtig oder falsch ist, sondern es geht einfach darum, wie empfindet man, wie wertet man die Dinge. Und ich weiß, deine Freunde, glaube ich, du lebst ja in einem relativ modernen, diversen Freundeskreis, oder?
Genau, also in meinem Freundeskreis ist von Ethnien, Hautfarben zu auch einfach Glaubensrichtungen und sonst was und Einstellungen, glaube ich, alles vertreten, ja.
Ja, und also was ich nie so ganz verstanden habe, ist, warum sollte man denn nicht ein bisschen diverser werden? Früher waren Schauspieler heterosexuelle, weiße Personen, so. Und jetzt gibt es einfach mehr Unterschiede. Und ich verstehe nicht, warum Leute darüber schimpfen, dass es mehr Unterschiede gibt. Den einzigen Grund, den ich mir erklären kann, warum die Hautfarbe einer Schauspielerin oder eines Schauspielers von Bedeutung sein könnte, wäre für mich in einem historischen Kontext. Also wenn eine Person, die in der Vergangenheit real gelebt hat, eine bestimmte Hautfarbe hatte, dann wäre es für mich sinnvoll, dass die schauspielende Person ungefähr dieselbe Hautfarbe hat, ne? Also ein schwarzer Hitler wäre irgendwie komisch.
Ja, das verstehe ich. Und es ist ja auch so, wir reden ja jetzt bei Ariel, ich will jetzt keine Kinderträume zerstören, aber natürlich nicht über eine Realfigur, sondern eine erfundene Figur.
Eben.
Und da finde ich das völlig in Ordnung oder auch richtig oder warum auch nicht, das einfach mal neu zu überdenken und es neu zu machen. Und du hast meinen Freundeskreis auch schon angesprochen, da war das ein Riesenthema, das habe ich mitbekommen, aber auch da war der Eindruck immer sehr positiv. Da hat man sich vielleicht schon mal ein bisschen darüber gewundert, dass es überhaupt jemand gibt, der da an dieser Besetzung oder der Idee jetzt überhaupt was falsch versteht, sondern es war groß der gemeinsame Gedanke, hey, ist doch eine coole Aktion, ist schön, wenn sich da Leute repräsentiert fühlen, wenn da Diversität gezeigt wird. Also da war eigentlich auch da der Tenor sehr, sehr positiv, aber es hat gezeigt, es ist schon natürlich ein großes Gesprächsthema.
Ja, und bei mir ist es ja auch so, dass ich mir denke, es darf nicht nur um Diversität gehen. Also es muss schon auch Sinn machen. Also irgendetwas nur gut zu finden, weil es wahnsinnig divers ist, da sage ich auch so, also wäre Ariel in diesem Film einfach nicht gut gewesen als Schauspielerin, dann hätte ich das auch schwierig gefunden, weil mir dann gesagt, ja, aber warum hat sie denn dann die Rolle bekommen? Mhm. Aber in diesem Fall, ich habe den Film gesehen, sie hat die Rolle bekommen, weil sie für mich wahrscheinlich einfach auch die Beste war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine im Casting, egal welcher Ethnie zugehörig, das besser gespielt hat als sie.
Ja, und
sie
so soll's
ja auch
sein.
Sie hat diese Reinheit, sie hat dieses warme, weiche von Ariel und sie hat eine so wunderschöne, glockenhelle Stimme. Also das hat Halle Bailey einfach wirklich großartig gemacht und ich muss sagen, sie ist noch das Beste an diesem Film. Lass uns kurz über den Film an sich sprechen. Also es ist eine Realverfilmung und damit kommen wir auf ein Set an Problemen, das Disney mit Realverfilmungen hat. Denn es ist etwas anderes, wenn in einem Zeichentrickfilm zum Beispiel Figuren sprechen. Ich liebe Sebastian die Krabbe und ich liebe Fabius, diesen Fisch. Das sind einfach Figuren, die so gezeichnet wurden, dass mein Herz aufgeht.
Aber hast du die Vorstellung, dass da deine alte Kindervorstellung oder deine Erinnerung an den nicht mit echten Personen besetzten Film, dass das sich jetzt irgendwie ein bisschen verändert hat oder zerstört hat, weil die Figuren nicht so besetzt wurden, wie du das wolltest oder dir ursprünglich vorgestellt hast?
Nee, ich schätze noch mehr, wie schön das damals war. So, also ich weiß einfach, wie toll es ist, diesen Sebastian zu sehen, der da als Krabbe unter dem Meer singt. Und jetzt heißt das Song ja nicht mehr Unter dem Meer, weil Unter dem Meer macht ja offensichtlich keinen Sinn, sondern Unten im Meer heißt jetzt der Song. Das ist die Neuverfilmung, also die neue Version von Unten im Meer klingt so.
Hier sind wir sicher, lachen und kichern unten im Meer. Unten im Meer. Ja, tschüss, bleib lieber nass. Das Wasser macht Spaß. Was willst du denn mehr? Mehr als im Meer erlebst du nie. So eine schöne Harmonie. Immer gehabt hier, wir sind begabt hier unten im Meer.
Die haben also wirklich alle Songs nochmal neu aufgenommen.
Ich glaube, mehr gute Laune geht ja auch nicht, oder?
Ja, und hast du diesen Song Küss sie doch? Oh Gott, da geht mir ja auch das Herz auf.
Schalalalalala, küss sie gleich, sowas ist wirklich leicht, du weißt es, küss sie doch. Schalalalalala, küsse sie hier auf die Melodie, die sagt dir, küss sie doch. Die sagt dir, küss sie doch.
Ah, Mai, wie schön.
Wie nett kann ein Song sein? Ganz toll.
Ja, absolut. Und es gibt drei neue Songs in diesem Film, die extra geschrieben wurden von Alan Menken, der Typ, der damals auch schon die Songs geschrieben hat. Also, man muss sagen, dieser Film dauert nochmal deutlich länger als das Original. Statt 1,5 Stunden sind wir jetzt bei über 2 Stunden. Mir persönlich war der Film einfach zu lang, weil in der Geschichte gar nicht mehr so viel mehr passiert als im Original. Er ist einfach nur ein bisschen in die Länge gezogen. Und was für mich überhaupt nicht funktioniert, ist, dass man das mit so real umsetzt. So, also diese Szenen im Meer spielen halt im Meer und das Meer in der Realität ist relativ dunkel. So, also sitzen die ganzen Fische und die ganzen Meerjungfrauen da unten im Wasser und es ist relativ dunkel und man denkt sich, ich sehe da nicht richtig, was ist denn da auf der Leinwand? Was machen die denn da gerade? Die ganze erste Hälfte ist ein dunkles Wasserzeug und die zweite Hälfte ist dann, muss man dann sagen, auch sehr schön gemacht oben dann auch, wo Ariel dann endlich über Wasser ist. Aber mein Highlight in diesem Film ist tatsächlich Melissa McCarthy. Das ist diese Komödiendarstellerin aus Spy, Susan Cooper Undercover. Die spielt diese wahnsinnig fiese Meerhexe Ursula. Und zwar so toll, dass ich mir dachte, oh, ich liebe dich.
Du kannst in dieser Welt nicht leben, es sei denn, du wirst selbst ein Mensch.
Ist das denn möglich?
Das ist meine Lebensaufgabe.
toll.
Ja, und es ist auch, man muss sagen, ja eine Rolle, wo man wahrscheinlich als Kind vielleicht schon so ein bisschen Angst davor hatte und die dann dementsprechend auch schwer zu besetzen ist, da jemanden zu finden, der dieses Gefühl auch in dieser Realverfilmung jetzt wieder transportiert.
Ja, und du sprichst es auch genau an. Es ist dann halt eine Realverfilmung. Das heißt, wenn so eine echte Meerhexe dasteht und gruselig ist und Zaubertränke baut, dann haben Kinder wahrscheinlich auch mehr Angst. Also auch das ist so ein bisschen, ich würde jetzt keinen vierjährigen Ariel die Meerjungfrau gucken lassen, weil das schon sehr krass ist.
Hast du das Gefühl, man traut sich dann als Kind danach nicht mehr ins Wasser, weil man das Gefühl hat, irgendwie, dass Ursula von unten hochkommt und einen in den See piekt oder so?
Naja, Ursula beschäftigt sich mehr mit den Meerjungmenschen.
Ja.
Was ist Meerjungfrau, Meerjungmenschen? Sagt man das? Meer?
Ja.
Ich habe den Film auf Englisch gesehen, da heißt es Merpeople.
Merpeople, die Meermenschen.
Meermenschen.
Ja, oder?
Ja. Kann man immer gebrauchen. Mehr Menschen sind immer gut. Das ist doch schon mal, also dann fassen wir noch mal kurz zusammen. Ariel, die Meerjungfrau ist ein Film, der ist gut, aber nicht großartig. Er ist für Fans des Originals, die einfach sehen wollen, wie wird das 1:1 umgesetzt in eine Realverfilmung mit echten Menschen. Die machen das alle sehr, sehr gut. Die Schauspieler sind super, aber diese Spezialeffekte funktionieren für mich überhaupt nicht. Dass Sebastian eine normale Krabbe ist, finde ich total doof. Dass Fabius ein normaler Fisch ist, der da so winzig klein rumschwimmt, finde ich auch total doof. Und dann reden sie aber die ganze Zeit. Also so richtig funktioniert das für mich nicht, aber es ist schon ganz okay. Ariel, die Meerjungfrau, ist jetzt im Kino. Und dann sprechen wir jetzt über die Serie Der Greif. Wenn man auf der Straße unterwegs ist, kommt man nicht an diesen Plakaten vorbei,
oder? Habe sie überall gesehen und ich habe tatsächlich mir gedacht, ich weiß weder, worum es da geht, noch was es damit auf sich hat. Ach, wo du jetzt wahrscheinlich sagen wirst, oh Gott, wie kann das sein? Aber du wirst mich sicherlich aufklären, was ich da bisher verpasst habe.
Naja, Der Greif ist ein Fantasy-Roman von Wolfgang Holbein. Und das ist einer der erfolgreichsten deutschen Autoren aller Zeiten.
Gut, also, dann habe ich mich da unter einem Stein versteckt, aber...
Ja, 43 Millionen Bücher hat der Typ verkauft.
Das ist stark.
Also
ja.
Das ist wirklich eine Hausnummer. Und Der Greif ist eine Fantasy-Geschichte. Da geht es darum, dass ein Junge, der Marc, von seinem Vater eine Fähigkeit bekommen hat, in eine Fantasiewelt zu reisen. Die heißt Der Schwarze Turm. Und da gibt es sehr viele Kreaturen und gemeine, böse Wesen. Und sein Bruder geht in dieser Welt verloren, also muss Marc da rein mit seinen Freunden und den irgendwie wieder rausholen. Das ist die Geschichte.
Das heißt, ist es dann so ein bisschen schon so ein Weltenwechsel, wie zum Beispiel bei Die unendliche Geschichte, dass man da dann in eine
ganz
andere
genau.
Welt abhaut plötzlich?
Genau das ist es. Und das funktioniert für mich in der Serie hervorragend. Diese Fantasy-Elemente sind dafür, dass es eine deutsche Serie ist, fantastisch umgesetzt. Was daran liegt, dass Prime Video einfach Geld hat und sich dachte, wenn dieser Roman so erfolgreich ist in Deutschland, dann wird er schon irgendwo anders auch funktionieren. Und die planen das tatsächlich als große internationale Produktion, damit Leute irgendwo in Chile sitzen und sich das auch angucken.
Und wie sieht es da mit der Zielgruppe aus? Weil du hast es gerade gesagt, dass es ja auch Fantasy-Elemente in dieser anderen Welt dann gibt. Die verbindet man ja schon oft vielleicht auch mit irgendwie, keine Ahnung, nicht wie Herr der Ringe natürlich, aber vielleicht mit irgendeiner kleinen Kampfszene oder sonst was. Also ist es eher dann so unendliche Geschichte mäßig eher für jüngere Leute oder für auch Erwachsene?
Ich würde sagen, die Zielgruppe von Harry Potter, die ja auch irgendwie alles umfasst.
Ja.
Und das versuchen sie ganz gut in dieser Serie zu treffen. Das Problem ist, dass sie eine Serie daraus gemacht haben, wenn ein Film eigentlich gereicht hätte. Denn diese ganzen Fantasy-Szenen sind wirklich fantastisch, aber um auf mehr Folgen und mehr Zeit zu kommen, haben die Produzenten sich entschieden, noch mehr Geschichte reinzupacken. Zum Beispiel die Liebesgeschichte von dem Jungen mit einer Freundin aus der Schule und dann geht es aber auch um die ganzen Mitschüler und jedes Mal, wenn wir dann in der echten Welt sind und die Mitschüler ihre Sachen machen, denkt man sich so, ich will zurück zum Schwarzen Turm, ich will zurück zur Fantasy-Welt. Das ist der für mich viel bessere, viel stärkere Teil. Und die Erklärung, warum das so wahnsinnig gut umgesetzt wurde für diese Serie, liegt für mich darin, dass sie das zusammen mit dem Autor gemacht haben. Wolfgang Holbein war hinter den Kulissen dabei und hat denen sozusagen über die Schulter geguckt. Und ich hatte die große Ehre und die große Freude, mit Wolfgang Holbein persönlich zu sprechen.
Wow.
Und ihn auch zu fragen. Ich meine, er ist dieses Genie, der diese Welt erfunden hat. Ich wollte wissen, wie fühlt es sich denn an, wenn man dann sein Baby so abgibt an einen Haufen Produzenten und Drehbuchautoren und Regisseure, die dann alle nochmal so drüber gehen und ihr eigenes Ding daraus machen. Und das hat er mir dazu gesagt.
Ich war so hin und her gerissen zwischen, oh toll, endlich und hoffentlich geht das gut. Es ist gut gegangen. Das ist auch ein Riesenkompliment an mich, dass so viele Menschen ihre Lebenszeit da reinstecken. Und auf der anderen Seite ist man natürlich, man hat ja ganz schlimme Sachen auch schon erlebt im Kino. Es ist immer so ein Drahtseilakt.
Er ist wenigstens ehrlich. Man hat schon viel Schlimmes erlebt im Kino, wenn einfach Fantasy-Verfilmungen nicht gut umgesetzt wurden.
Hast du mitbekommen, wie viel er da dann noch zu sagen hatte, wenn er da sein Baby abgegeben hat?
Naja, er hat über alles drüber geguckt und wenn ihm irgendetwas nicht gepasst hat, dann konnte er das sagen und dann wird auch kein Regisseur dieser Welt sagen, ja, aber ich will das aber so machen.
Ja, aber also, stell mir das einen schwierigen Spagat vor, gleichzeitig, dass du das natürlich an die Experten abgibst, die wissen, wie ich einen Film daraus mache, aber du willst ja auch nicht nur da dort sein und dann vielleicht irgendwie, wenn du sogar beim Dreh bist, bei jeder Szene sagen so, oh nee, die haben mir aber ein bisschen anders vorgestellt eigentlich im
das
Buch.
Das stimmt, aber ich glaube, er hat da einen guten Mittelweg gefunden. Also ich finde einfach, der Typ, der hat mich so beeindruckt, der ist ein wirkliches Genie und er weiß, was er macht und ich glaube, er kann sehr gut einschätzen, wie er da auf die Macher der Serie wirken kann, ohne zu sehr zu wirken. Und was mich auch wirklich krass begeistert hat, war, der war ja visionär mit dem Film. Mit dem Buch damals. Ein großer Aspekt des Buches ist, dass die Menschen in der Stadt diesem Markt das nicht glauben, dass es diese andere Welt gibt. Und diese große Frage, ist das jetzt real oder ist das nicht real? Bildet er sich das alles ein oder nicht? Wird in dieser Serie so gut umgesetzt, weil wir natürlich jetzt auch aktuell in einer Welt leben, wo wir uns gar nicht mehr darauf einigen können, was eigentlich real ist und wer eigentlich recht hat mit dem, was er sagt. Und gerade auch dieser Aspekt der künstlichen Intelligenz, der dazugekommen ist, wo man schon gar nicht mehr weiß, sind Bilder überhaupt noch real oder nicht.
Und wo man sich ja auch gerne mal in eine Fantasiewelt reinversetzt und vielleicht da abschweifen lässt, ich will es jetzt nicht hart sagen, aber den Alltag ein bisschen einfach zu vergessen.
Genau, und auch über dieses sehr komplexe Thema habe ich mit Wolfgang Holbein gesprochen.
Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es ganz toll, was technisch heute möglich ist. Und das begeistert mich gerade als jemand, der gerne neue Welten erschafft und solche Kreaturen. Es ist besser, als ich es je zu hoffen gewagt habe, noch zu erleben in meiner Lebenszeit. Auf der anderen Seite macht es mir auch wirklich Angst, wozu künstliche Intelligenz jetzt schon fähig ist. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was sie in 3 Jahren kann. Man kann eigentlich nichts mehr glauben.
Also ein sehr, sehr kluger Mann, dieser Wolfgang Holbein, und eine gelungene Serie zur Hälfte. Der Greif bei Amazon Prime Video jetzt zu sehen. Ich glaube, die Leute, die das Buch zu Hause haben, die können sich das auf jeden Fall angucken und schauen, wie haben sie das umgesetzt? So, ist es gut geworden, ist es nicht gut geworden?
Und wie sieht es mit mir aus in dem Fall?
Ich glaube, du könntest es dir sparen. Du bist eh nicht so der Fantasy-Typ, der sagt, oh, ich muss jetzt in andere Welten entfliehen. sie haben den Fantasy-Aspekt gut umgesetzt. Als Serie würde ich sagen, eher so 50% erreicht. Der Greif ist jetzt bei Amazon Prime Video. Und jetzt möchte ich noch über einen anderen Film mit dir sprechen. Der startet jetzt im Kino und der heißt Renfield. Ludwig,
ja.
Was ist deine Erfahrung mit toxischen Beziehungen?
Mit toxischen Beziehungen?
Ich hole mir mal meine Tasse Kaffee im Moment. So, erzähl mir über toxische Beziehungen.
Ich glaube, dass ich im Bereich toxische Beziehungen bei mir selber sehr viel Glück gehabt habe bisher. Aber so im Freundeskreis und Umfeld kommt man da nicht so ganz hinweg, dass man schon das immer mal wieder mitkriegt und sich erstmal denkt so, Gott sei Dank bin ich nicht in dieser Beziehung.
Ja.
Und mitkriegt so vielleicht auch mal zu Freunden oder Freundinnen sagt so, na, willst du dir das nicht vielleicht noch überlegen, ob die andere Person so, weiß ich jetzt nicht, vielleicht behandelt die dich nicht ganz so gut oder so.
Ja. Also in der Psychologie, toxische Beziehungen beschreibt Beziehungen, wo ein Mensch so sehr abhängig ist von dem anderen Menschen, der ihm nicht gut tut, dass man zwar nicht loskommt voneinander, aber sich trotzdem jeder immer wehtut. So. Und das gibt es zum einen in einer Beziehung, also in einer Partnerschaftsbeziehung, ne? Dass also der Partner einem nicht gut tut, aber es gibt auch toxische Beziehungen zum Beispiel in der Arbeit, wenn der Chef ein Choleriker ist und man sich trotzdem denkt, ich muss aber hier bleiben, ich brauche das Geld, keine Ahnung. Man findet dann 1000 Gründe, in dieser Beziehung zu bleiben, obwohl sie einem nicht gut tut. Warum reden wir jetzt darüber? Weil es einen neuen Film gibt, der heißt Renfield und der hat diese Idee der toxischen Beziehung ad absurdum geführt in dieser Geschichte, denn es geht, Nicholas Holt spielt darin Renfield und das ist der Assistent von Graf Dracula, gespielt von Nicolas Cage.
Und ich bin, muss man dazu sagen, wirklich ein großer Dracula-Fan. Also ich war früher, gerade als Kind oder so, fand ich alles mit Vampiren schon toll. Auch die Originale von Bram Stoker und so ganz toll. Also grundsätzlich hast du mich schon beim Begriff Dracula eigentlich an deiner Angel.
So, und das ist jetzt eine Mischung zwischen einem Drama und einer Komödie. Ich weiß, irgendwo dazwischen, Horror-Komödie.
Was ich jetzt nicht mit Dracula unbedingt erstmal verbinden würde.
Ja, aber der Gag ist halt, dass Dracula dieser cholerische Vampir ist, der den anderen halt permanent fertig macht und Kaffee holen lässt und einfach so ein richtig fieser Boss ist.
Das heißt, Dracula wird dann plötzlich einfach zu so einer Büroperson in dem Film, oder?
Ganz genau, ja. Die leben dann da auf ihrem kleinen, ein Schlösschen ist es nicht, aber die Renfield muss ihm dann halt immer irgendwelche Opfer besorgen, die Dracula dann aussaugen kann. Und er ist dann wahnsinnig sauer, dass er wieder keine Jungfrau geholt hat, sondern so einen alten Typen. Was
meinst
soll denn
du,
das?
Ich bin mir auch nicht sicher, ob er das damals in der Annonce, ob das da so überall irgendwie kleingedruckt drin stand, was er alles machen muss
ja,
oder so.
Genau. Ja. Das ist, plötzlich findet man sich in einer ganz anderen Arbeitsstelle wieder. Und die Geschichte handelt davon, wie dann Renfield zu so einer Selbsthilfegruppe geht, wo er dann im Stuhlkreis sitzt und die anderen jammern, oh, mein Freund ist so fies zu mir, aber ich komme nicht weg. Und er denkt sich, okay, wie formuliere ich dass sie nicht draufkommen, dass ich über Dracula rede. Also mein Boss ist sehr, sehr herrisch und er hat mich sehr in seiner Hand. So, darum geht's. Das eingepackt, aber dann in trotzdem einen Horrorfilm. Also da fließen die Blutströme und abgehackte Köpfe und Fontänen. Da ist irgendwie alles dabei.
Also ist
sehr
dieser,
interessant.
Ist dieser Gruselaspekt da schon dann auch noch vertreten, so, den man jetzt mit Dracula verbindet?
Eher
so?
Splatter, ne? Also nicht dieses gruselige, oh, ich habe Angst, was passiert, sondern boah, krass, Blutfontäne. Also es ist eine sehr körperliche Reaktion, die man auf viele Szenen in dem Film hat. Und gleichzeitig ist ein Film, über den man aber auch interessant nachdenken kann, weil dieses super interessante Thema toxische Beziehungen jetzt reingepackt wurde in einen ganz anderen Kontext. Also für mich, ich fand's, als ich ihn geguckt habe, einen sehr interessanten, guten Film, muss aber sagen, er ist mir nicht lange in Erinnerung geblieben. Am nächsten Tag hatte ich schon wieder das Gefühl, nichts mehr zu spüren oder das so ein bisschen vergessen zu haben.
Weil es ist schon eine besondere Idee. Also erstmal frage ich mich, wie man in einem Kreativmeeting darauf gekommen ist, sich zu denken, wir machen jetzt aus Graf Dracula und seinem Assistenten mal irgendwie so einen Film über eine Selbsthilfegruppe quasi. Aber ja, wenn du sagst, es ist nicht so, es ist, ja, bleibt nicht so lange in Erinnerung, weil die Idee an sich, wenn du mir die jetzt gerade erzählt hast, muss ich sagen, finde ich so interessant, dass ich mir da jetzt denken würde, schon so, muss ich mir eigentlich anschauen.
Und ich glaube, du bist auch die Zielgruppe dafür. Ne? Also es ist immer so ein bisschen, ich würde sagen, er hat so eine intellektuelle Überschicht über einen fetten Horrorfilm und gleichzeitig ist es lustig, also du kannst ihn dir durchaus angucken. Ich glaube, man muss nur die Erwartung so ein bisschen, ne, es ist nicht die geilste, brillanteste Idee aller Zeiten, sondern gut umgesetzt und Nicolas Cage als Dracula ist einfach fantastisch.
Ja, ich denke mir allein optisch auch schon, dass der als Graf Dracula ganz gut funktionieren kann.
Die erste Hälfte ist auch vor allem so ein halbtoter Dracula, wo sein Gesicht zerfällt. Das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Okay, aber über einen Film müssen wir noch reden. Da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Der Film heißt Und dann kam Dad. Und eine der Hauptrollen wird gespielt von Robert De Niro.
Mit dem ich, muss ich sagen, verbinde, dass man, wenn man Filme mit ihm schaut, grundsätzlich ja wenig falsch machen kann. Also es gibt ja so diese Schauspieler, wo man sich denkt, wenn der irgendwo auftaucht, muss ich mich gar nicht so viel informieren, da gehe ich einfach mal rein. Ich hätte jetzt gesagt, du schaust ein bisschen skeptisch, aber ich hätte jetzt gesagt, dass es bei mir so einer ist, wo ich mir denke, da würde ich mir fast alles anschauen.
Diese Heuristik kannst du in die Tonne treten.
Schade.
Ich habe den Film gesehen. Es ist eine Komödie. Ne? Robert De Niro ist ein fantastischer Dramadarsteller. Gar kein Thema. Der ist wirklich großartig, wenn er schwere, große Rollen spielt. Aber auch wahnsinnig lustig in Komödien. Zum Beispiel Meine Braut, Ihr Vater und ich. Dieser Film, über den wir jetzt sprechen werden, ist ein Versuch, Meine Braut, Ihr Vater und ich zu kopieren, nur in schlecht. Es ist eine Komödie und ich habe, glaube ich, die erste Stunde gar nicht gelacht und in der letzten halben Stunde 3 bis 4 Mal milde gelächelt.
Aber also auf welche Art kann ich mir den Transport des Humors da jetzt vorstellen? Also wird da ist der, dass er nicht so bei dir angekommen ist, einfach nicht dein persönliches Gusto? Oder wie ist da, wie wird der Humor aufgebaut?
Es fühlt sich wahnsinnig generisch an und sehr, sehr kindlich naiv. Die Geschichte handelt davon, Robert De Niro spielt den Vater von einem Typen, der sich verloben möchte. Und seine Verlobte ist aus reichem Hause, deren Eltern sind Politiker. Und jetzt muss sozusagen, die Schwiegereltern müssen sich jetzt kennenlernen. Und Robert De Niro ist ein italienischer Immigrant, der Friseur ist. Und so ein bisschen prollig. Und so ein Anpacktyp. Und die anderen sind die super intelligenten, reichen Intellektuellen. Und die treffen sich dann auf deren Haus mit einem riesengroßen Grundstück da. Und dann geht es um ganz wichtige politische Themen. Und er möchte aber eher darüber sprechen, warum der Haarschnitt der Mutter so scheiße aussieht. So. Es ist ein Culture Clash. Und Culture Clash wurde schon 100.000 Mal gemacht in Filmen. Und gefühlt ist dieser Film so, dass sie sagen, wir machen das jetzt genau nochmal so und wir haben da die Witze alle aufgeschrieben und die schreiben wir jetzt in dieses Drehbuch rein.
Das heißt, sie haben ihn dann irgendwie gefühlt, ja salopp gesagt, nur besetzt, weil die Rolle irgendwas mit einem Italiener zu tun hatte, oder?
Ja, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das so ein klassischer Fall von, das Geld hole ich mir jetzt noch ab, weil da muss ich nicht viel machen, Fall bei Robert De Niro war. Das ist ein Paycheck. Den hat er solide gemacht. Es ist nicht seine schlechteste Rolle in dem Sinne, weil er es schlecht gespielt hat, sondern weil er einfach keine guten Texte hatte. Das Drehbuch war einfach schwach. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Film ist, der niemandem gefällt, aber es ist mehr auf der Seite von Mario Barth als der von Harald Schmidt.
Das ist ein hartes Urteil. Ja.
So, weißt du, was
ja, ich
meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Manchmal hat man Lust auf naiven, doofen Humor, der einfach, hahaha, lustig, er hat ja die Haare falsch geschnitten.
Aber
mein Gott,
würde ihn nicht nur unbedingt dann mit Robert De Niro jetzt verbinden. Und vielleicht funktioniert es dann nicht so gut.
Grundsätzlich muss man sagen, wenn man Robert De Niro als Schauspieler mag, weil man seine Filme gut findet, dann ist das der falsche Film für einen.
Dann, okay.
Und wenn man grundsätzlich sagt, ach, Robert De Niro macht immer so intellektuellen Quatsch, damit kann ich ja gar nichts anfangen, dann ist das der erste Robert De Niro Film, der dir gefallen wird. So kann man das zusammenfassen. Der Film heißt Und dann kam Dad und er läuft jetzt im Kino. Ludwig. Das war großartig.
Es war ganz toll, mit dir zu sprechen und war sehr spannend. Und ich habe jetzt auch richtig Motivation, mir da zumindest einen Teil der Filme, die du jetzt gesagt hast, weil sie gut zu mir passen, auf jeden Fall mal anzuschauen.
Das machen wir und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Bis dann.
Ciao.
Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.